Ja, ganz kurz zu mir und zu Tarent. Mein Name ist Michael Kleinhens, ich bin der leitende Architekt bei der Tarent AG. Wir arbeiten im Bereich der Softwareentwicklung, Projektentwicklung für unterschiedliche Kunden, insbesondere im Bereich Public Services, also hier im Bundesministerium zum Beispiel, da machen wir relativ viel, aber auch im Industriebereich, so Krankenkassen beispielsweise, Bosch, EADS. Eins unserer Projekte ist zum Beispiel der E-Postbrief, das haben wir im Backend gemacht, also die Backend-Technologie für den E-Postbrief ist von uns geliefert worden. Das ist auch noch ein laufendes Projekt. Ja, das ist so das, was wir machen. Wir sind eine Java-Firma, das heißt, wir machen ganz viel mit Java Enterprise und mit allen möglichen Java-Technologien. Und insbesondere sind wir eine Open-Source-Firma. Jede Zeile Quellcode, die bei uns aus dem Haus geht, ist freie Software. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Ja, ich möchte ein bisschen was erzählen zum Thema Cloud Computing. Und zwar soll der Vortrag einerseits mal so einen Überblick leisten, so was ist Cloud Computing überhaupt, was ist da, was sind die wichtigsten Aspekte, was sind die wichtigsten Begriffe. Auf der anderen Seite soll er auch mal tatsächlich praktisch zeigen, was man damit machen kann. Und zwar an zwei Beispielen, wie wir später sehen werden, hat das auch eine ganz an den Konzepten sozusagen festgemachten Grund, warum es genau zwei Beispiele sind, die wir uns dann anschauen werden. Zunächst mal zur Definition. Was ist Cloud Computing überhaupt? Ja, Wikipedia sagt, das ist das prinzipielle Sharen von Ressourcen. Das Sharen von Rechnern, von Software, von Plattenplatz zum Beispiel, das Sharen von Rechenzeit ganz allgemein. Das ist die Wikipedia-Definition. Die ist ein bisschen einfach, finde ich. Auch wenn ich Gartner normalerweise nicht so sehr gut finde, ist deren Definition von Cloud Computing dann doch relativ gut, aus meiner Sicht. Nämlich die hier, direkt aus einem Gartner-Paper kopiert sozusagen. Ja, da kommen schon so ein paar Begriffe rein, die man vielleicht erklären sollte. Also, okay, es ist basiert auf Internettechnologien. Ist klar, ja, also Standardtechnologien, das ist auch ganz wichtig, weil Cloud-Technologien sind integrative Technologien. Das sind also Dinge, die man sowieso hochintegrativ irgendwo einbauen muss, wo man seine Applikationen drauf aufsetzen muss, die man in bestehende Applikationen einsetzen muss und ähnliches. Insofern macht es Sinn, da Standards zu nehmen. Es ist Service-based, das heißt, man hat Dienste, die man in Anspruch nehmen kann. Ja, wenn man so will, ist das eine serviceorientierte Infrastruktur. Und diese serviceorientierte Infrastruktur ist nach Nutzung berechnet. Das heißt, man nutzt oder man bezahlt tatsächlich nur das, was man wirklich nutzt. Und das ist der Schlüssel zu der Kostenersparnis, den die Unternehmen haben, wenn sie Cloud-Infrastrukturen einsetzen. Das heißt, man muss keine großartige Infrastruktur vorhalten für unter Umständen abzudeckende Lastpeaks, sondern man kann sich dann unter Umständen Ressourcen vorhalten, die für den normalen Betrieb gebraucht werden, benötigt werden, und sobald Lastpeaks kommen, kann man dann in eine Cloud gehen zum Beispiel und da dann tatsächlich auch nur das zahlen, was man für die Abdeckung dieses Peaks benötigt. Ja, und auf der anderen Seite, auf der Provider-Seite, ist das natürlich skalierbar, das Ganze. Das heißt, man muss ja damit rechnen, dass es viele Kunden gibt, die das irgendwie nutzen wollen. Das heißt, man muss selbst skalierbar sein, man muss also diese Infrastruktur vorhalten. Sie ist geteilt, also shared. Ja, man hat also diese eine Infrastruktur und teilt die mit vielen Kunden. Das ist unter Umständen auch eins der Security-Probleme bei Clouds, ganz klar, weil man unter Umständen ja nicht will, dass die internen Daten einer Unternehmung auf demselben Rechner verarbeitet werden, wo auch die internen Daten der Konkurrenzunternehmung verarbeitet werden. Das ist, erzeugt zumindest mal ein schlechtes Gefühl. Ja. Da haben wir als ITler und Leute, die Clouds bauen, auch natürlich auch die Aufgabe, das irgendwie tatsächlich zu beweisen, dass das auch funktionieren kann. Ja. Es ist automatisiert, das heißt, diese Zuordnung zu den Ressourcen, wenn ein Request reinkommt, ich brauche jetzt eine Ressource, ich brauche jetzt Plattenplatz, ich brauche jetzt Rechenzeit, das muss alles automatisiert sein, das heißt, auch in einen Prozess einbaubar sein, das heißt, wenn eine Unternehmung zum Beispiel eine Applikation hat, die sagt, okay, wir brauchen, sobald ein Lastpeak kommt, neue Ressourcen, dann soll das Ganze auch automatisch in diesen Prozess integriert sein, das heißt, sobald der Peak kommt, merkt das System, oh, ich brauche neue Ressourcen, dann fordere ich die mal schnell an bei meinem Cloud-Provider und dann bekomme ich die. Ja, das ist also ein automatischer technischer Prozess. Auch das Anfordern und Freigeben von Ressourcen in einer Cloud ist auch ein automatischer technischer Prozess, der in die ganz normalen sonstigen IT-Prozesse mit reinfließt. Ja, und das Ganze ist elastisch. Das heißt, es passt sich auf die Anforderungen, auf die Gegebenheiten, auf die Requirements des Benutzers an. Ja, ganz wichtiger Punkt. Gut. Ja, weitere Begriffsdefinitionen: private Cloud, hybride Cloud und öffentliche Cloud. Die private Cloud ist das, was Sie quasi im Keller stehen haben. Also Sie haben irgendwie ein paar Rechner im Keller stehen. Früher hat man auf jedem Rechner eine Software installiert, ein Betriebssystem installiert und dann lief da halt diese eine Software, dieses eine Betriebssystem. Nachdem jetzt die Virtualisierungstechnologie aufkam in den letzten Jahren, ist es halt möglich, auf einem physikalischen Rechner mehrere virtuelle Rechner laufen zu lassen. Und das war eigentlich der Enabler quasi für Cloud-Technologien, dass man gesagt hat, okay, hier haben wir irgendwie eine Möglichkeit, eine Technologie, wie wir sehr flexibel Ressourcen zuordnen können. Also insbesondere Softwareentwickler wie wir zum Beispiel haben das relativ früh schon adoptiert, diese Technologie, und wir gesagt haben, ja, wir brauchen jetzt mal hier eine Red Hat Enterprise XYZ-Version, dann starten wir schnell mal eine VM, dann ist sie da. Ja. Wenn wir die nicht mehr brauchen, fahren wir die runter, speichern uns das Image, wenn wir sie wieder brauchen, fahren wir wieder hoch. Das bringt einfach eine große Flexibilität. Und diese Flexibilität hat natürlich erstmal im Privaten angefangen. Das heißt, man hat tatsächlich seine Blechressourcen, die man im Keller hatte, mal einfach durch Cloud-Technologien, durch Virtualisierungstechnologien so flexibel gemacht, dass sie auch sehr viel besser und sehr viel integrativer mit den eigenen Wünschen und den eigenen Anforderungen im Unternehmen vereinbar waren. Jetzt hat man irgendwann gemerkt, jetzt kommen diese Peaks. Ja, also man hat irgendwie jetzt so viele Rechner im Keller stehen, dass man einen gewissen Teil seiner Grundlast quasi abdecken kann. Jetzt kommen aber manchmal so Peaks rein. Wie deckt man diese Peaks ab? Wenn man die Anforderungen von der fachlichen Seite hat, diese Peaks müssen abgefangen werden, die müssen verarbeitet werden können, dann heißt das im Wesentlichen eigentlich, dass man unter Umständen sich quasi den Worst Case in den Keller stellen muss, nämlich das, was man braucht, um den Peak abzufangen. Dass sich diese Rechner dann zu 50% vielleicht den Rest des Jahres langweilen, ist dann halt ein Kostenproblem. Und das ist das, was man mit Clouds abfangen will. Das heißt, in dem Fall würde man dann Teile dieser Anforderungen, zum Beispiel wenn so durch Peaks kommen, outsourcen in eine Public Cloud. Und die Public Cloud ist das, was tatsächlich beim Provider steht. Der gesharte, von mehreren Kunden benutzte Teil der Infrastruktur. Das heißt, das ist das, was man bei Amazon zum Beispiel hat, bei Google hat, wo man Teile der Infrastruktur mit anderen Kunden teilt. Und das ist eigentlich auch nichts Neues. Also Cloud Computing ist auch nichts, was man sagen müsste, oh, das ist jetzt was total brandneues, das gibt es irgendwie seit 2 Jahren oder sowas. Das ist auch im Wesentlichen eigentlich immer nur Wein in alten Töpfen, aber so ist es halt immer in der IT. Also wenn man sich mal überlegt, das gesharte Webhosting zum Beispiel, ja, das es seit Jahrzehnten fast gibt, ist auch nichts anderes als Cloud Computing, wenn man so will. Ja, rein nach der Definition. Oder auch solche Dienste wie zum Beispiel Google Mail oder andere Maildienste, GMX, Web.de und ähnliches, sind auch eigentlich Cloud-Dienste, nämlich Cloud-Software-as-a-Service-Dienste, auch nichts anderes. Ja. Dass man natürlich mit der Virtualisierungstechnologie hier auf eine ganz neue Ebene kommt, das ist noch ein anderer Aspekt. Ja, ein paar Beispiele, wer das so macht und was man da auch in der Realisierungsebene so hat. Für die private Cloud gibt es zum Beispiel Open Nebula, ein Toolkit, was auch von Red Hat unterstützt wird, mit dem man private Clouds managen kann. Das ist also die reine Management-Ebene. Das heißt, hier muss man noch eine Infrastruktur drunter haben, wie KVM oder Xen oder sowas, das die Virtualisierung bereitstellt. Und Open Nebula liefert die Management-Komponente dazu. Also das automatisierte, über eine API gesteuerte Starten, Stoppen von VMs, Management, Umziehen von VMs und ähnliches. Delta Cloud ist auch ein Open-Source-Projekt, wird glaube ich auch von Red Hat unterstützt, ist so eine Abstraktionsebene. Ein großes Problem bei Clouds, insbesondere bei Public Clouds, ist nämlich, dass die APIs total unkompatibel sind. Das heißt, jeder Cloud-Anbieter baut seine eigene API. Das ist auch eine Sache von Vendor-Login. Es gibt einfach im Moment noch keinen Standard dafür. Auch wahrscheinlich, weil Vendors von Cloud-Infrastrukturen das nicht haben wollen. Aber das ist natürlich ein großes Problem. Wenn man von einem Anbieter zum anderen umziehen will, hat man in den meisten Fällen ziemlich verloren. Das ist bei bestimmten Aspekten noch anders, wie wir noch sehen. Und Delta Cloud liefert so eine Abstraktionsebene. Das heißt, Delta Cloud liefert mir eine API für verschiedene Public Cloud Anbieter. Also ich kann dann quasi eine VM zum Beispiel starten über einen API-Call auf der Delta Cloud API. Die Delta Cloud API hat einen Treiber für einen bestimmten Cloud-Anbieter, zum Beispiel für Amazon, und weiß dann, wie es Amazon im Backend steuern muss, um diese VM dann hochzufahren. Und dann kann ich meine Applikation, die quasi in meiner privaten Cloud läuft oder die auf dem Knoten läuft, der meine Hybrid-Cloud sozusagen steuert, also da jetzt neue VMs hinzuholt, on demand von außen, die ist dann unabhängig von dem Cloud-Anbieter, den ich hinterher benutze. Das Problem ist, die Applikation, die darauf läuft, die ist dann unter Umständen nicht eindeutig. Ja, bei der Public Cloud, da gibt es verschiedene Anbieter in verschiedenen Größenordnungen. Also klar, der globale Marktführer ist ganz klar Amazon. Man glaubt es kaum sozusagen, der Buchhändler. Aber Amazon ist hier ganz klar der Konkurrenz 12 bis 18 Monate mindestens voraus, rein technologisch. Google ist ganz groß im Bereich Cloud-Anbieter, allerdings auf einer anderen Ebene. Die machen eher Plattform as a Service. Was das genau bedeutet, werden wir gleich noch sehen. Xymory als Beispiel für einen etwas kleineren Anbieter, der tatsächlich nur an Unternehmen geht. Die anderen beiden zum Beispiel sind auch für den Privatmann schon benutzbar. Ich habe jetzt gesehen, jetzt letztes Wochenende ist Red Hat mit einer eigenen Cloud an den Start gegangen, auch ein sehr interessantes Produkt, leidet aber anscheinend noch ein bisschen an Stabilitätsproblemen. Weil man bei Amazon natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein muss nach dem Desaster von vor 2 Wochen, aber gut. Ja, ganz kurz auf das Konzept von zum Beispiel Open Nebula, das habe ich eigentlich schon erklärt im Wesentlichen. Man hat hier seine physikalische Infrastruktur, die man quasi in seinem Keller stehen hat. Und ich habe ein Interface auf meine physikalische Infrastruktur und meine entfernte Infrastruktur. Das wäre dann was, wo auch Delta Cloud mit reinkommt. Aber ich kann insbesondere über diese Open Nebula API mit einem eindeutigen Interface meine KVM, VMs, Xen VMs und so weiter managen. Ja, das ist auch etwas, was von vielen proprietären Softwarelösungen angeboten wird. Also VMware zum Beispiel auch sowas im proprietären Bereich im Angebot. Aber das hier ist halt eine Open-Source-Lösung. Ja, und hier sieht man nochmal Delta Cloud, das Konzept. Man hat also hier diese Treiber hier hinten, die Delta Cloud Treiber für zum Beispiel die Red Hat Infrastruktur oder für EC2 von Amazon oder irgendwas anderes. Und die sprechen dann mit den einzelnen Clouds, also mit den nativen APIs. Und nach vorne hat man diese Delta Cloud API. Und die basiert per Default auf REST, aber es gibt noch weitere APIs, die hier angeboten werden. Es gibt auch ein Command-Line-Interface zum Beispiel. Ja. Jetzt habe ich ein paar Sachen schon gesagt, also von der weiterlichen Begrifflichkeit. Cloud Computing gibt es im Wesentlichen 2 große Konzepte, nämlich einmal Plattform as a Service und einmal Infrastructure as a Service. Infrastructure as a Service ist das Konzept, dass man tatsächlich die reine Computing-Infrastruktur bereitstellt. Das heißt VMs. Also Sie können dann eine VM starten und Sie können auf dieser VM ein beliebiges Betriebssystem installieren, beliebige Software installieren und ähnliches. Das heißt, das setzt relativ weit unten an sozusagen, tatsächlich auf der Virtualisierungsebene. Als alternatives Konzept gibt es Plattform as a Service. Plattform as a Service bietet ein abstrakt höher gelegenes Konzept an. Das heißt, da bekommen Sie einen Applikationsserver. Beim Beispiel Google zum Beispiel bekommen Sie einen Java Enterprise Applikationsserver. Leicht abgespeckt, naja, eigentlich nicht nur leicht abgespeckt, aber es ist ein Java Enterprise Server, zumindest in bestimmten Profilen. Der Unterschied ist halt, dass man bei der Entwicklung, bei Plattform as a Service viel weniger Ärger hat. Also für den Entwickler und für den Architekten ist Plattform as a Service eigentlich der interessantere Ansatz, weil er kann sich auf seinen Code konzentrieren, auf seine Software konzentrieren, dann kann er diese Software aus seinem Eclipse uploaden in die Cloud, in die Google Cloud in dem Fall und dann läuft die da und Google übernimmt die Skalierung. Ich muss mich also nicht um irgendwelche Administrationen von irgendwelchen VMs kümmern, um irgendwelche Administrationen von irgendwelchen Applikationsservern, das übernimmt alles Google für mich. Bei Infrastructure as a Service, da muss ich das alles selbst machen. Dafür ist man natürlich flexibler. Ja, man kann damit natürlich viel mehr machen. Ich kann da also auch zum Beispiel gesteuert neue VMs hochfahren, also wenn ich jetzt wirklich hart neue Rechenzeit brauche oder für bestimmte Dinge VMs habe, also dedizierte VMs für bestimmte Aufgaben und sowas. Solche Sachen wie eine VPN-Integration zum Beispiel ist mit Infrastructure as a Service eigentlich erst möglich. Das heißt, man muss immer gucken bei seiner Anwendung, auch wenn man eine Cloud-Anwendung schreibt oder macht, wo muss man ansetzen? Hat man die Anforderung, dass man sozusagen auf einer VM-Ebene sich bewegen muss, wo man dann auch entsprechend administrative Aufgaben wahrnehmen muss, also sowas wie, da muss halt auch das Betriebssystem mit installiert werden, oder ist es was, was ich auf einer abstrakt höheren Ebene ansiedeln kann und kann sagen, okay, mich interessiert eigentlich nur die Applikation, mich interessiert nur, dass die Applikation ordentlich läuft und dass sie skaliert und egal, ob da 10 Leute drauf zugreifen oder 1 Million Leute, es muss einfach laufen. Dann wäre wahrscheinlich Plattform als Service sinnvoller. Es hat noch eine Security-Implikation, aber da kommen wir gleich noch drauf. Ja, jetzt habe ich es schon fast gesagt, Amazon als Beispiel für Infrastructure as a Service und Google für ein Beispiel als Plattform as a Service. Und das sind genau die beiden, die wir uns auch noch angucken werden gleich. Ja, kommen wir zu einem kleinen Aspekt, den ich so einschieben will. Ich habe ja schon gesagt, dass Cloud-Infrastrukturen hochgradig inkompatibel sind zueinander. Also Sie können zum Beispiel eine Applikation, die Sie für die Google Cloud geschrieben haben, nicht einfach so auf einen anderen Cloud-Anbieter portieren, weil Google, genauso wie alle anderen Anbieter, da mehr oder weniger geschickt hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie hier an bestimmten neuralgischen Punkten unsere eigene API, beispielsweise für das User-Management, also für die Authentisierung oder die Autorisierungsfunktionen und ja, dann muss man die halt benutzen und wenn man die auf einen anderen Cloud-Anbieter portieren will, hat man halt Probleme. Geht auch schon los bei den Applikationsentwicklungsumgebungen. Also die Google-Plugins für Eclipse zum Beispiel, um Applikationen für die Google Cloud zu entwickeln, sind extrem gut und extrem ausgefeilt und sind extrem so gemacht, dass die den Entwicklern gefallen, weil die einfach laufen, die funktionieren einfach, man muss sich nicht drum kümmern. Ja? Und diese Entwicklungsumgebung läuft natürlich nur mit der Google Cloud. Ja? Warum ist das ein Problem unter Umständen? Das Problem ist halt, dass man hier tatsächlich ein Vendor-Lock-In schafft und dass es hier halt eine große Gefahr gibt für eine Monopolbildung. Und zwar für eine ziemlich große Monopolbildung. Also wenn man mal sieht, wie flexibel dieses Konzept Cloud Computing ist, dass man da sehr flexibel und sehr kostengünstig für die Unternehmen diese Infrastrukturen, die auch mittlerweile ein bisschen critical sind, auslagern kann, outsourcen kann, zu wirklich, wirklich guten Preisen und das Ganze dann wirklich sehr viel effizienter gestalten kann, ist natürlich die Tendenz auch für die nächsten Jahre, wenn dann jetzt die Breitbandnetze kommen und sowas und Netz überall verfügbar ist, weil das ist halt die Voraussetzung, dass man darauf zugreifen kann, ist die Tendenz natürlich hoch, dass Unternehmen immer mehr Sachen in die Cloud auslagern. Damit geben sie sich aber immer in die Fänge sozusagen von einem Anbieter. Und da haben wir halt dieses Monopolproblem. Das heißt, es gibt irgendwie 2, 3 große Anbieter und die werden immer dicker und immer größer. Und so ein ähnliches Problem haben wir beim Strom zum Beispiel. Beim Strom haben wir auch ein paar große Anbieter, die sozusagen die gesamte Infrastruktur beherrschen und die diese Monopolbildung betreiben. Ja, und beim Strom ist es noch nicht so schlimm wie bei Clouds aus meiner Sicht, weil wir haben hier den Anfang von dieser Entwicklung zur Monopolbildung. Nur jetzt muss man mal sehen, bei Strom zum Beispiel ist es sehr schwierig, Strom aus Indonesien zu importieren. Ja, das ist aber noch so eine gewisse lokale Sache. Rechenzeit oder Speicherplatz aus Indonesien zu importieren, überhaupt kein Problem. Ja, das heißt, wir haben hier Potenzial zu einem globalen Monopolbildung, zu einer globalen Monopolen, die es auf jeden Fall zu verhindern gilt. Und muss aus meiner Sicht auch zum Beispiel die öffentliche Hand eingreifen und muss dafür sorgen, dass es zum Beispiel Standards gibt. Dass es Standards gibt für Cloud-Infrastrukturen. Dass es möglich sein wird, für Kunden von einem Cloud-Anbieter zum anderen zu wechseln. Und damit die Grundlage zu schaffen für Wettbewerb. Und das kann die öffentliche Hand insbesondere auch dadurch, dass sie Open Source fördert. Dass sie zum Beispiel zunächst mal Standards definiert über Standardgremien und dann Referenzimplementierungen macht in Open Source, die es lokalen Anbietern, wie sagen wir mal 1&1 zum Beispiel in Deutschland, ermöglicht, eine zu Amazon kompetitive Cloud anzubieten. Das heißt, in Konkurrenz mit Amazon zu treten, überhaupt die Möglichkeit hat, mit denen in Konkurrenz zu treten. Ansonsten ist es für kein Unternehmen möglich, Amazon hier einzuholen. Das geht einfach nicht. Unmöglich. Der Zug ist abgefahren. Ja? Es kann nur noch einen gemeinsamen, kooperativen Ansatz geben, um Amazon und andere Cloud-Anbieter hier das Monopol streitig zu machen. Und das kann eigentlich nur über Open Source funktionieren. So, das war der kleine Ausflug in die Philosophie. Kommen wir zur Security. Ich wollte noch ein paar Worte zur Security sagen, nicht mehr so viel, sonst kommen wir nicht mehr zu den einzelnen technischen Realisierungen. Man muss sich bei Cloud-Anbietern bzw. bei Cloud-Applikationen immer ein bisschen Gedanken machen, wer hat eigentlich Kontrolle über diese ganzen Sachen? Also wer hat Kontrolle über die Infrastruktur oder über bestimmte Daten? Und die Tabelle habe ich mal gemacht für einen anderen Vortrag zum Thema Cloud Security. Der passt aber hier, finde ich, ganz gut. Deswegen habe ich ihn mal reingenommen. Und zwar sieht man hier, On-Premise bedeutet, ich habe das selbst im Keller stehen. Ich habe also meine private Cloud im Zweifelsfall. Hosted heißt, dass ich meinen Server zwar noch selbst kontrolliere, also der Server gehört mir, aber das Rack steht im Rechenzentrum. Ja. IaaS ist Infrastructure as a Service, das heißt, ich benutze sowas wie Amazon, das heißt, Amazon betreibt mir die VMs, also Amazon gehören die Rechner, auf denen diese VMs laufen. Plattform as a Service, da kontrolliere ich nur den Applikationsserver und Software as a Service, das habe ich noch nicht erwähnt, das ist sozusagen sowas wie ein Webmail-System, das heißt, man benutzt nur eine Applikation, die schon fertig ist und die mir von einem Anbieter angeboten wird. Da benutze ich nur noch diese Applikation. Und die roten Bereiche hier sind die Dinge, über die man Kontrolle hat. Also wenn ich das in meinem eigenen Keller stehen habe, habe ich natürlich Kontrolle selbst über das Netz, über den Speicher, über den Server, über das Betriebssystem und die VM, die da drauf läuft, also den Applikationsserver und die Applikation, die auf dem Applikationsserver läuft. Wenn ich das Ganze jetzt ins Rechenzentrum gebe, da darf man sich auch keine Illusionen machen, mindestens das Netzwerk kontrolliert natürlich der Rechenzentrumsanbieter, ja, und kann damit natürlich auch irgendwelchen Schindluder treiben. Es ist natürlich so, dass wahrscheinlich auch in einem Hosted-Bereich, also wenn das Ding schon mal im Rechenzentrum steht, kann der Rechenzentrumsmitarbeiter natürlich auch immer an das Rack rangehen, Platten ausbauen oder sowas. Ja. Das heißt, dass die Kontrolle über Storage und Server hier auch bei mir liegt, als jemand, der das sozusagen zu dem Hosted-Provider gestellt hat, ist unter Umständen eine Illusion. Deswegen sehe ich auch, dass es zum Beispiel keinen großen Unterschied gibt zwischen Hosted und IaaS. Weil in beiden Fällen wird das Blech sozusagen im Rechenzentrum betrieben und auch im Rechenzentrum aufgestellt und das Rechenzentrum hat Kontrolle darüber. Das heißt, die Wahl zwischen was ist sicherer, ich habe irgendwie mein eigenes Rack im Rechenzentrum stehen oder ich benutze ein Rack mit, sehe ich nicht so richtig. Da gibt es keinen großen Unterschied. Nach hinten hin wird es natürlich schlimmer. Ja, also die Kontrolle über, was habe ich unter Kontrolle in einem Plattform-as-a-Service-Szenario, da habe ich eigentlich nur noch Kontrolle über die Applikation, aber schon nicht mehr über die Runtime. Und damit ergeben sich natürlich für jemanden, der das betreibt, also für den Anbieter von so einem PaaS-Service, unter Umständen Angriffsszenarien, wo er beispielsweise auch schon in Prozesse eingreifen kann. Ja, also er kann tatsächlich die Runtime ja kontrollieren, kann unter Umständen da irgendwelche Dinge abhören. Oder noch viel schlimmer, sagen wir mal, es gibt einen Bug und irgendwelche Prozesse verwickeln sich zwischen verschiedenen Kunden. Das wäre ja noch viel fataler fast. Ja, und bei Software-as-a-Service, also wenn ich jetzt sowas nutze wie web.de oder sowas für meine Unternehmensmail, da gebe ich natürlich alles auf sozusagen. Da habe ich höchstens noch Kontrolle über die Daten, aber schon gar nicht mehr über die Applikation. Da muss man sich also immer drüber Gedanken machen. Also das ist immer eine ganz gute Entscheidungsgrundlage, auch so eine Tabelle zu machen und zu gucken, über was habe ich eigentlich hier Kontrolle und was ist meinen Anforderungen sozusagen vorgegeben, über was ich Kontrolle haben muss. Gut, jetzt gucken wir uns mal die zwei Anbieter an. Ich werde mal versuchen, je nachdem wie stabil das Netz ist, dass wir auch mal ein bisschen was sehen können auf der praktischen Ebene, also direkt auf den Seiten von den entsprechenden Anbietern. Wir gucken uns also jetzt mal die Google App Engine an, als Beispiel für eine Plattform-as-a-Service. Lösung, das heißt der Applikationsserver bereitgestellt. Und wir gucken uns da im Konkreten die Java-Lösung an. Dasselbe, was ich hier alles erzähle, inklusive allen Sachen, die man damit machen kann, kann man auch in einer Python-Variante machen mit der App-Engine. Gibt es auch sehr viele Anwendungen für. Ja, was macht die Google App Engine? Sie bietet eine zentrale Administration, das ist eine Plattform-as-a-Service, habe ich schon gesagt. Es gibt ein flexibles Bezahlmodell, man kann das über Kreditkarte machen. Die Integration ist wirklich sehr leicht, also es gibt da sehr, sehr viele, also Google ist da erstaunlicherweise sehr offen an der Stelle, was auch zum Beispiel Integration in bestehende Identity-Management-Systeme ist. Also zum Beispiel kann man seinen eigenen Identity-Store aufstellen in seiner Firma, versieht mit einem Standardschnittstelle, zum Beispiel Sammel oder ähnlichem, und kann das damit integrieren. Dann gibt es auch die Benutzer dann da drin. Also das ist schon sehr offen. Da muss man schon sagen, das ist schon gut gemacht. Es ist skalierbar. Allerdings setzt Google da relativ starke Grenzen bezüglich der Quotas. Also selbst wenn man bezahlen will, also es gibt da ein Freimodell und es gibt ein Bezahlmodell, selbst wenn man bezahlen will, stößt man doch mit ernsthaften Anwendungen schon relativ schnell an diese Quota-Grenzen. Das ist auch eins der großen Probleme bei der App-Engine. Also man ist schnell an diesen Quota-Grenzen angelangt. Das sind dann Request-Quotas zum Beispiel oder Speicherplatz-Quotas oder sowas. Das heißt, das macht eigentlich fast das App-Engine-Modell schon für wirklich ernsthafte große Anwendungen schon problematisch, sagen wir es mal so. Ja, und das habe ich schon gesagt, einfache Applikationsentwicklung, also die Eclipse-Tools, die Google dafür bereitstellt, sind wirklich sehr, sehr einfach und so gemacht, dass sie den Entwicklern gefallen. Und das, das ist halt der typische Google-Weg, man macht es irgendwie so, dass die Entwickler es total toll finden und dann diffundiert das halt irgendwann durch die Organisation durch. Muss ja auch nicht schlecht sein. Ja, es gibt auch viele Leute, die machen irgendwie einfach schlechte Entwickler-Tools, aber gut. Ja, wie sieht das Ganze aus? Es gibt das App Engine SDK hier unten. Das ist ein Kommandozeilen-Tool mit einem Eclipse-Plugin oder einem Set von Eclipse-Plugins. Und darin sind enthalten APIs für verschiedene Dinge. Da gibt es zum Beispiel eine API, um das die Google Benutzerdatenbank mit zu benutzen, also Authentisierung über Google-Accounts zum Beispiel kann man damit machen. Es gibt eine XMPP-Integration, also man kann Jabber-Nachrichten damit verschicken und empfangen, man kann Mails senden und empfangen, man kann Daten speichern über Standard-APIs, man kann HTTP-URLs abrufen und ähnliche Dinge. Man kann auch sowas machen wie ein Blob-Store, das heißt, wenn man größere Mengen von Daten speichern muss, kann man das machen. Es gibt ein asynchrones Modell für Tasks, so ähnlich wie Cronjobs quasi. Und das Ganze baut auf einem Java Runtime Environment auf, wobei das allerdings gewitelistet ist. Das heißt, Google lässt nicht alles aus der Java Runtime Environment zu, sondern hat eine explizite Whitelist von Klassen, die erlaubt sind. Warum machen die das? Weil sie Angst haben, dass man genau aus dieser Sandbox ausbricht, nämlich aus dieser Sandbox des Kunden. Das heißt, sie haben Angst, dass man vielleicht irgendwie über irgendwelche IO-Stream-Implementierungen zum Beispiel auf die Google-Infrastruktur gucken kann. Also da irgendwie File-System-Zugriff kriegt zum Beispiel. Und das regeln sie halt dadurch, dass sie explizit Klassen freigeben, die benutzt werden dürfen. Und das ist unter Umständen ein Problem, weil viele Open-Source-Bibliotheken oder überhaupt Java-Bibliotheken, die man damit benutzen könnte, funktionieren nicht, weil die intern irgendwo zum Beispiel irgendeine Stream-Klasse benutzen. Vielleicht auch für irgendwelche internen Tasks, aber völlig egal, die Klasse kann nicht benutzt werden, also funktioniert die Bibliothek unter Umständen nicht. Und deswegen gibt es von vielen Open-Source-Bibliotheken auch mittlerweile App-Engine-kompatible Patches. Das heißt, es gibt dann entweder eine zweite Bibliothek, die App-Engine-kompatibel ist, oder es wurde einfach so weit gepatcht, dass es halt auch mit der App-Engine funktioniert. Das ist teilweise bei der Entwicklung ein bisschen nervig. Also man kann nicht einfach die Standardbibliotheken benutzen, die man sonst so einsetzt, sondern muss immer gucken, ist das denn App-Engine-kompatibel? Und das findet man unter Umständen halt erst raus, wenn man es wirklich ausprobiert und dann irgendwann die Funktion mal wirklich nutzt, die man dann auch hinterher in der Software benutzen will. Also das findet man unter Umständen nicht beim Coden raus, sondern erst halt beim tatsächlichen Unit-Test oder Integrationstest. Ja, hier sieht man das Dashboard. Das versuche ich jetzt mal, dass wir das mal uns live angucken können. So, und zwar sieht das dann so aus. Also man loggt sich da mit seinem eigenen ganz normalen Google-Account ein bei der App Engine und bekommt dann seine Liste von Applikationen. Und es gibt 10 Applikationen, die man selbst anlegen darf. Man kann auch bei Google nachfragen, dass man eine Erhöhung bekommt. Das gilt übrigens für die meisten Quotas. Also Google ist hier auch sehr freundlich und die antworten auch tatsächlich auf Anfragen von einzelnen Entwicklern. Also wenn man jetzt sagt, ich brauche jetzt mal noch ein paar Applikationen mehr, weil ich bin ja gerade was am Testen und so, dann kriegt man das üblicherweise auch. Also das ist schon sehr nett gemacht. Also wie gesagt, sehr entwicklerfreundlich und man kann dann hier Applikationen anlegen. Ich mache das jetzt einfach mal. Nenne ich das jetzt mal LTE-Test. So, dann kann ich hier sagen, okay, open to all Google Account Users, oder ich kann das auch sagen, das ist komplett offen, das heißt, wir brauchen überhaupt keinen Account, um dazu zu greifen. Das kann man machen, wie man das gerne möchte. Ja, sieht man hier, open to all Google Account Users, oder man kann das auf eine Google Apps Domain restricten. Das ist auch eine beliebte Anwendung, dass man im Zuge von des Outsourcings von dem Unternehmens E-Mail zum Beispiel über Google Apps, kann man hier auch Fachapplikationen integrieren. Das heißt, man würde dann in dem Moment seine Unternehmens-E-Mail, seinen Kalender und so weiter an Google Apps outsourcen, hat da ja seine eigene Benutzerdatenbank und ähnliches, und jetzt hat man, okay, wir brauchen da irgendwie noch eine Fachapplikation für irgendwie Time-Tracking oder sowas, die kann man dann als Google App Engine Applikation schreiben und dann hier explizit nur für eine bestimmte Google Apps Domain, also für eine bestimmte Google Apps Gruppe freigeben. Ja, und da ist jetzt seit kurzem noch dazu gekommen, dass man auch tatsächlich mit externen OpenID-Providern interagieren kann, was auch eine sehr coole Sache ist und auch nicht üblich, sagen wir mal, in diesem Bereich. Gut, jetzt nehmen wir mal das hier und erzeugen die Applikation. Oh, den gibt es leider schon. Das ist auch ein Problem, das muss natürlich eindeutig sein, einfach auch dadurch, dass da hier die gemeinsame Domain appspot.com benutzt wird. Das muss also tatsächlich eindeutig sein, deswegen mache ich jetzt mal eine 1, 2, 3 hinten dran. Das ist aber was man auch hinterher durch eine, man kann da Domains dranhängen, das gibt es doch nicht, gibt es auch schon. Im Zweifelsfall habe ich jetzt auch das Ganze auf Folien, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Okay, das gibt es noch nicht. gut, jetzt ist die Applikation erzeugt worden und ich kann hier auf das Dashboard gehen. Und in diesem Dashboard sieht man einmal hier die Quotamengen, die man schon verbraucht hat. Also wie viele Requests wurden schon verbraucht, wie viel Speicher wurde verbraucht, wie viel Transfer wurde verbraucht und so weiter. Man kann hier auch die Load sehen und was auch ganz nett ist, ich glaube, dafür habe ich noch einen Screenshot, man kann hier die Last sehen auf bestimmten URLs in dieser Applikation. Und das ist auch ganz gut, wenn man mal das dann im Betrieb sieht, wo man unter Umständen optimieren muss. Also hier steht dann tatsächlich dann, wenn man das laufen lässt, wie viel CPU-Sekunden wurden auf die bestimmte URL hier verbraucht. Und es wird dann aggregiert und wird gesagt, okay, dieser Teilaufruf sollte vielleicht mal optimiert werden. Da tauchen dann auch hier solche Warn-Icons auf, wo darauf hingewiesen wird, da sollte man vielleicht mal was optimieren. Ja, was kann man hier noch machen? Man kann hier in die Instanzversion gehen. Das ist natürlich jetzt leer, aber da gehen wir vielleicht mal zurück in die Folien, weil da habe ich nämlich einen Screenshot, wo schon was drin steht. So, also hier kann man das nochmal sehen. Hier unten sind die tatsächlichen URIs und hier sieht man, wie viel CPU das gebraucht hat und wie viele Requests pro Sekunde das waren auf dieser Adresse und ähnliches. Und hier oben sieht man dann auch einen Chart, wo man das Ganze sehen kann. Das ist also schon sehr komfortabel für den Überblick. Ja, das ist diese Versionsübersicht. Das heißt, hier hat man die Möglichkeit, aus seiner Entwicklungsumgebung kann man mehrere Versionen uploaden von seiner Software. Das heißt, man kann da so eine Art Staging machen. Ich kann sagen, ich möchte jetzt eine neue Version testen, dann kann ich die uploaden, kann dir eine neue Versionsnummer geben und dann ist die unter dieser URL hier verfügbar. Also 2, also Versionsnummer, Punkt, latest, Punkt, mein Applikationsname, Punkt, appspot.com. Und so kann man parallel zu dem im Betrieb befindlichen Produktivsystem schon mal die neue Version testen. Ja? Und dann kann man über dieses Frontend hier einfach umstellen von der Default, also die Produktivversion ist jetzt nicht mehr die 1, sondern die 2. Und dann wird sofort instantan umgestellt. Nachteil bei dem Ganzen ist, und das macht es tatsächlich nur interessant für wirkliche letzte Integrationstests sozusagen, alle Versionen greifen auf denselben Datenbestand zu. Das heißt, wenn man hier in der Staging-Version irgendeinen Bug hat, der irgendwie einem die Datenbank kaputt macht, geht das immer auf die Produktivdatenbank. Ja, das ist ein Problem. Aber sowas sollte man sowieso nur benutzen, wenn man quasi in dem letzten, allerletzten Abnahmetest ist quasi. Ja, ein kleiner weiterer Nachteil ist, man muss einen Google-Account haben, um das Ganze zu nutzen, und das gilt für alle Admins. Das heißt, alle administrativen Fähigkeiten oder alle administrativen Aufgaben und Funktionen gehen immer über Google-Accounts. Und auch das Einladen von neuen Admins geht halt über das Google-System. Das heißt, man muss hier eine E-Mail-Adresse angeben und dann bekommt er eine E-Mail mit einem Link und da muss er sich dann entsprechend anmelden und das Ganze freischalten. Ja, hier sieht man nochmal die Requests, das ist nicht so interessant, also da ist, sieht man die Quota, also man sieht, wie viel Quota hat man schon verbraucht von der täglichen Quota, also hier 0,1 von 6,5 CPU-Stunden, Requests und so weiter, und hier drüben sieht man auch so eine Voraussicht, also da wird dann gesagt, okay, wenn das so weitergeht, im Moment, wie es im Moment läuft, dann ist alles okay, wenn da hinten irgendwie auftaucht, Vorsicht, also ein Warning, dann kann man davon ausgehen, dass wenn der Request-Zufluss von dieser Rate weiterläuft, dass dann bevor der Tag vorbei ist, hier die Quote auf Null läuft und dann wird die Applikation gesperrt. Ja. Und das ist halt auch ein Problem, also der Google App Engine aus meiner Sicht, weil die Quotas halt schon ziemlich eng sind. Insbesondere wenn man Applikationen macht, die vielleicht keinen webzentrischen Fokus haben, also irgendwie eine Web-Applikation bereitstellen, so ein Webmail-System oder sowas oder ein Kalendersystem, sondern wenn man irgendwas macht, was zum Beispiel mit serviceorientierten Infrastrukturen zu tun hat, was seit kurzem auch geht ganz gut. Also seit, ich glaube, 4 oder 5 Wochen gibt es tatsächlich auch offizielle Unterstützung von SOAP für die App-Engine. Es gibt also eine SOAP-API. Vorher gab es irgendwelche Hacks von irgendwelchen SOAP-API-Providern, wobei da das halt immer das Problem mit der Class-Whitelist war. Ja, das ist die Quotas, die werden auch die werden ständig abgedatet. Also das ist jetzt schon ein bisschen älter, ich glaube das ist irgendwie 2, 3 Monate alt. Das hat sich mittlerweile schon deutlich geändert. Also das ist auch was, wo Google wirklich dran arbeitet. Also die wissen auch, dass das ein Problem ist mit diesen Quotas. Ich glaube, das hängt auch einfach daran, dass sie halt nur eine gewisse Anzahl oder eine gewisse Menge von Infrastruktur zur Verfügung haben dafür. Und die arbeiten also ständig daran, das aufzustocken. Und das wird auch ständig aufgestockt. Es ist also nicht so, dass das immer die ganze Zeit so bleibt. Also das ändert sich fast wöchentlich, wie viel da erlaubt ist. Ja, ist jetzt nicht so interessant, da sieht man irgendwie hier, wie viel darf man da hinschicken und so und wie viel Data Store Timeout darf man da haben, alles nicht so interessant. So, ja, das haben wir gemacht. Ja, zur Entwicklung. Das Ganze, ich habe schon gesagt, das ist ein Java Enterprise System. Wenn jemand Servlets entwickelt hat zum Beispiel unter Java, Java Enterprise Web Layer, Java Enterprise 5 zum Beispiel, da wird er sich sehr schnell heimisch fühlen. Das ist das Gleiche. Man hat hier eine Web-XML, in der kann man ein Servlet definieren, kann hier sagen, okay, hier ist meine Servlet-Klasse und dann kann ich mein ganz normales HTTP-Servlet schreiben mit einem Do-Get und kann da halt entsprechend drauf reagieren. Mehr geht allerdings auch tatsächlich nicht. Also es gibt keine Java Enterprise Unterstützung für zum Beispiel Enterprise Java Beans oder ähnliches, sondern das ist alles Servlet basiert. Es gibt noch eine erweiterte Implementierung bei dem Ganzen, also man kann GWT ganz gut damit benutzen. Also GWT ist schon so ausgelegt, dass es mit der App Engine gut funktioniert, also GWT-Applikationen kann man damit richtig gut machen und da wird halt auf der Serverseite schon direkt das GWT-Servlet bereitgestellt, was eine höhere Abstraktion bietet für die Business-Logik als zum Beispiel das hier. Eine Spezialität, also insofern ist das eigentlich eine Standard-Applikation für Java Enterprise, also Servlets. Eine Spezialität ist, es gibt eine App Engine WebXML-Datei hier, die die spezifische Konfiguration für einige Services bietet. Da kommen wir gleich noch drauf, was das genau macht. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist hochgradig abhängig von dem Provider. Das heißt, eine App Engine-Applikation kann man eben nicht so einfach portieren auf eine andere. An der Ebene natürlich schon, aber was man dann in diesem Servlet macht oder in der Business-Logik, die dahinter hängt, ist dann zum Beispiel auf den User Store zuzugreifen. Oder auf den Blob-Store oder auf den Data-Store. Und das ist das, was halt die Abhängigkeit reinbringt. Und das sehen wir jetzt auch gleich. Ja, gleich mal den User-Store. Also wie kann ich auf die Google-Accounts zugreifen? Ist ziemlich einfach. Also man gibt sich hier oben, man lässt sich hier oben über eine Factory den User Service geben und kann dann aus dem User Service den mit getCurrentUser einfach ein Benutzerobjekt bekommen. Und dieser Benutzerobjekt hat im Wesentlichen nur ein Feld, nämlich das getNickname, und das ist die Google Mail Adresse. Beziehungsweise die Mail, also der Benutzername des Google Mail, des Google Users. Und wenn man der halt nicht da ist, also wenn das null ist, dann kann man den beispielsweise weiterleiten auf eine Login-URL. Und in dieser Login-URL bekommt er dann diese übliche Maske angezeigt mit, bitte loggen Sie sich mit Ihrem Google-Account ein. Da kommt dann noch so eine Vorschaltseite mit, die Applikation XYZ benutzt Google-Accounts zur Authentisierung, bitte melden Sie sich an. Das Ganze funktioniert auch auf der Debug-Konsole. Was ich noch nicht gesagt habe, in dieser Eclipse-Entwicklungsumgebung ist eine komplette App-Engine eingebettet, die man benutzen kann, um das lokal zu debuggen. Und das funktioniert auch mit Breakpoints und allem drum dran, wie man das so kennt. Und in dieser Debug-Konsole funktioniert das dann auch, das sieht dann so aus. Das heißt, hier sieht man auch Localhost 8888, aha, Login und so weiter. Dann bekommt man hier so eine abgespeckte Login-Seite. Also es funktioniert, was mit der App-Engine auf dem Server funktioniert, funktioniert auch alles in der Debug-Konsole, beziehungsweise in der Debug-Version von dem Ganzen. Ein großer Nachteil bezüglich Debugging ist, dass man kein Live-Debugging machen kann. Wenn diese Applikation bei der Google Cloud deployed ist, dann ist an der Stelle kein Debugging mehr möglich, außer Debugging über Log-Ausgaben. Also man kann keine Debug-Verbindung herstellen aus Eclipse zum Beispiel zu der live laufenden App-Engine, sondern man kann immer nur debuggen gegen die Embedded-Engine. Ja, das Ganze funktioniert auch hier mit JSP, das heißt, man ist nicht nur auf Servlets festgelegt, sondern man kann auch JSPs benutzen. Das ist im Wesentlichen derselbe Code, nur als JSP. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, Daten zu speichern. Das funktioniert über JPA mit Transaktionen, die selbst gemanagt werden müssen. Das heißt, man kann hier oben sagen, okay, starte irgendwie eine Transaktion, dann mache ich einen Persist auf mein Objekt, mein Datenobjekt und schließe die Transaktion. Und dann kann ich mir die irgendwann hier oben wieder rausholen, ja, und kann hier mit Retrieve, wenn ich den Key habe, kann ich diese entsprechenden Sachen wieder rausholen. Der Vendor-Login an der Stelle ist die Query-Language. Das ist jetzt hier mit Find gemacht, das heißt mit dem Entity-Manager-Find, aber man kann natürlich auch komplexe Queries machen und das funktioniert nicht mit der standardisierten, das heißt mehr oder weniger standardisierten OQL, sondern mit der sogenannten GQL, der Google Query-Language. Und die ist halt leicht anders. Und ja, da haben wir den ersten Vendor-Login sozusagen. Wobei das halt ja auch noch JPA benutzt, das heißt, man kann auch das übliche Wissen, was eigentlich schon vorhanden ist bei Enterprise-Java-Entwicklern, schon direkt mitnutzen. Der Data-Store, der darunter liegt, ist allerdings kein relationaler Data-Store, sondern das scheint was aus dem NoSQL-Bereich zu sein. So richtig mitbekommen tut man das nicht. Das Einzige, was man davon sieht, ist der Data-Store, den man hier queryen kann, aus der Debug-Konsole, aber auch aus der Produktiv-Konsole. Und das sieht dann so aus, dass man hier sagen kann, okay, ich möchte jetzt mal hier Personen queryen und dann kann man hier optional auch ein Query angeben, ein GQL-Query und dann bekommt man hier eine Entity raus und kann sich die auch angucken. Also im Untergrund, also was da dort tatsächlich benutzt wird dafür, das scheint eher kein relationales Datenbanksystem zu sein. Ja, hier sieht man das auch, da sieht man mal den Key, wie das Ganze aussieht, die werden alle von Google vergeben, die Keys und ja. Ah ja, okay, gut. Ja, dann haben wir die Mail-Integration. Das, was ich jetzt hier erzähle, funktioniert eigentlich im Wesentlichen für alle anderen Services, die Google App Engine da an der Stelle bietet. Also egal, ob es XMPP ist oder Mail oder irgendwas anderes, das funktioniert eigentlich immer auf dieselbe Art und Weise. Nämlich die Abbildung dieses Services auf HTTP-Queries, auf HTTP-Aufrufe. Das heißt, wenn jemand eine Mail an eine App-Engine-Applikation schreiben will, also ein Mail hinschicken möchte, dann schickt er das an adresse@applikationsname.appspot.com und die App-Engine-Infrastruktur verwandelt das in einen HTTP-Query zu der App-Engine-Applikation im Pfad --aha-mail und dann die Adresse. Und da kommt dann die MyMail an. Und die muss man dann entsprechend verarbeiten. Wie integriert man das? Und da kommt diese App-Engine WebXML rein. Man muss hier in diese App-Engine WebXML reinschreiben, welche Services sollte denn diese Applikation denn nutzen oder beziehungsweise anbieten als Service. Und da stellt man zum Beispiel Mail rein. Dann weiß die Infrastruktur, okay, diese Applikation kann auch Mails empfangen. Und dann muss man ein entsprechendes Servlet definieren. Diese Servlet muss unter dem entsprechenden Pfad hier verfügbar sein, also /aha-mail und dann alles, was da dran ist, egal. Und das geht dann zu diesem Mailhändler-Servlet. Und das Mailhändler-Servlet bekommt hier direkt eine MyMessage übergeben aus dem Request. nämlich einfach hier Request, Get Input Stream, kann das dann hier in so eine MIME-Message über eine Factory-Methode erzeugen. Und dann kann man diese Mail-Daten, die da drin sind, auseinandernehmen. Und das gleiche Konzept, also dieses Mapping von Protokollen, irgendwelchen Protokollen auf HTTP, das ist das Konzept, was Google da an der Stelle immer benutzt. Und es ist eigentlich völlig egal, was man da an Protokollen nutzt, also zum Beispiel XMPP ist genau das gleiche, da wird es dann auf eine andere Uhr gehen, man muss hier auch in der App-Engine AppXML wieder den Protokollnamen angeben und dann bekommt man hier einen Query und den kann man dann annehmen. Das Rausschicken von solchen Dingern, also von zum Beispiel XMPP-Nachrichten oder von Mails, funktioniert über proprietäre APIs. Im Fall von Mail ist es eine Abwandlung von der Commons-E-Mail-API, aber im Wesentlichen ist das auch wieder an der Stelle proprietär. Was gibt es noch? Es gibt noch Image Service, das heißt, hier kann man Daten mit Bilder manipulieren, also Ausschnitte machen, drehen von Bildern und sowas. Ist insbesondere, also da sieht man auch, dass der Fokus bei der App Engine halt auf Web-Applikationen liegt. Ja, dass man hier also Web-Applikationen, wahrscheinlich sogar Web-Applikationen mit JavaScript, mit viel JavaScript oder ähnlichen Dingen irgendwie erwartet, dass die da auf der App Engine laufen sollen. Ja, hier sieht man noch ein Beispiel, wie man das Ganze bei diesem Blobstore macht. Also hier kann man sich ein Upload-URL generieren lassen, als Teil schon des Upload-Formulars hier oben, Blobstore-Service, Create-Upload-URL. Dann wird, sobald das ausgeliefert wird an den Browser oder an den Client, wird dann eine URL erzeugt und das ist der, die Action von dem Formular und dann kann der, auf diese URL werden dann diese großen Dateien, gigabyteweise und so weiter, Daten hochgeladen und nachher kann ich mir das dann in meinem Sorfel wieder hier entsprechend rausholen anhand des Keys, den ich da vorher vergeben habe. Das heißt, dieser Upload-URL liegt auch außerhalb meiner Applikation unter Umständen. Ja, und das Ganze kann ich auch debuggen, das heißt, ich kann mir die Uploads angucken in meinem Frontend und kann hier schauen, okay, hier wurde irgendwie was abgeloadet, in dem Fall war es was Kleines, aber kann hier auch Sachen wieder löschen, weil das geht natürlich alles auch auf die Quota. Ja, was es nicht gibt in der App Engine sind Threads. Man kann keine Threads aufmachen, was unter Umständen für bestimmte Applikationen größere Probleme macht. Das ist auch wahrscheinlich deswegen so, weil Google hier Denial-of-Service-Attacken verhindern will, mit irgendwelchen Thread-Bombs oder sowas. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, es gibt die Task-Queue. Das ist so eine Art Cronjob-System. Das heißt, ich kann hier Tasks abliefern und kann sagen, mach mir irgendwas. Und dann ist das ein Fire and Forget, das heißt, ich muss mich da weiter nicht drum kümmern, das ist Non-Blocking. Und diese Tasks werden dann zu gegebener Zeit wieder durch HTTP-Aufrufe gemappt. Das heißt, irgendwann bekomme ich dann einen HTTP-Aufruf auf ein bestimmtes Servlet oder eine bestimmte Funktion und kann das da dann entsprechend abhandeln. Das heißt, damit kann ich eine asynchrone Verarbeitung machen. Ja, das heißt, kann ich Sachen auf eine Queue legen zum Beispiel und ähnliches. Das ist so der Versuch, da ein bisschen drum rumzukommen, dass man keine parallelen Threads hat. Ja, Nachteile der App Engine, also die Vorteile sind klar, es ist wirklich sehr, sehr einfach, sehr komfortabel für den Entwickler, sehr verlockend, sagen wir mal. Es ist auch ein schönes System, also ich entwickle auch sehr gerne selbst mit. Das Problem ist halt, dass man mit den Quotas schon ziemlich eingeengt ist. Die Threads sind nicht so wirklich das Problem, das haben sie mit den Tasks schon ganz gut in den Griff bekommen. Die Class-Whitelist ist unter Umständen ein großes Problem, wenn man bestimmte Bibliotheken einfach nutzen möchte oder nutzen muss, aus bestimmten Gründen, dann kommt man ums Patchen nicht rum. Die Portabilität ist natürlich ein Problem. Live-Debugging kann auch ein Problem werden, wenn man auf irgendwelche Probleme stößt, die halt in der Debug-Umgebung nicht vorkommen, aber bei der Produktivumgebung. Also das hatten wir auch schon gehabt, dass sowas mal ist. Das führt dann zu relativ schwierigen Print-F-Debugging. Ja, also das ist schon nicht so richtig schön. Vom Einsatzzweck her würde ich die App-Engine eher sehen im Bereich Web-Applikationen. Auch wenn jetzt die SOA-Unterstützung da ist, die Quotas und auch der gesamte Habitus von der App-Engine würde ich jetzt nicht einsetzen für ein größeres SOA-System. Also sehe ich nicht so richtig. Für allerdings Web-Applikationen ist es wirklich gut geeignet. Da sind auch die Quotas dann entsprechend so getuned worden, dass es eigentlich auch mit relativ vielen Benutzern noch ganz gut geht. Und gerade in Bezug auf GWT zum Beispiel ist das eine wirklich schöne Sache, weil da halt auch die Entwicklungstools dazu, die Eclipse-Plugins so gemacht sind, dass es halt gut integriert. Das heißt, eine GWT-Applikation zu schreiben mit der App-Engine ist wirklich eine sehr komfortable und sehr schöne Sache. Ja. Und was man damit auch machen kann, zum Beispiel Facebook-Applikationen, ich habe einfach mal getestet, wie schnell man diese OAuth-Integration mit Facebook hinbekommt. War ungefähr 3 Stunden Arbeit, dann hat man das gehabt. Ein OAuth-Client schreiben für Facebook und dann kann man auch GWT-Applikationen, die auf der App-Engine laufen, in die Facebook, in den Facebook-Rahmen bringen. Ja. Das funktioniert also auch ganz gut und sicherlich auch eine Anwendung. Ja, jetzt kommen wir zu Amazon Web Services. Amazon bietet einen ganzen Strauß von Services an. Also hier gehen wir halt ganz klar weg von der reinen Plattform-as-a-Service-Geschichte hin zu Infrastructure-as-a-Service und da gibt es halt viel, viel mehr und damit auch eine viel größere Flexibilität. Es gibt hier zum Beispiel Rechenzeit-Sachen, die man in die Cloud auslagern kann, EC2. Es gibt hier sowas wie so ein Content Delivery Network, CloudFront zum Beispiel. Es gibt ein Datenbanksystem, wo man tatsächlich sagen kann, ich möchte jetzt mal eine MySQL-Datenbank übers Netz irgendwie haben. Ich brauche jetzt mal gerade 2 Terabyte MySQL. Und dann bekommt man die, bekommt man ein URL, kann man mit jedem MySQL-kompatiblen Tool dann benutzen. Ja, E-Commerce ist nicht so interessant. Es gibt einen Queuing-Service, es gibt einen Notification-Service, es gibt Überwachungstools für das Ganze. Also man kann das Ganze auch noch überwachen und entsprechende Hot-Standby-Systeme dann starten, zum Beispiel automatisiert. Es gibt eine Cloud-Integration, auch ganz wichtig. Also es gibt die Möglichkeit bei Amazon VM-Images in einem VPN zu starten. Das heißt, wenn Sie einen OpenVPN zum Beispiel benutzen, dann können Sie da VMs direkt in diesem VPN starten. Und das bekommt dann eine VPN-IP-Adresse. Ja, es gibt ein Payment-System, Kreditkartenabrechnung zum Beispiel gibt es und ja, ganz wichtig, Storage, also Simple Storage Service, quasi unendlicher Plattenplatz, wenn man den braucht oder auch im Kontext von den E2 Sachen, Elastic Block Storage, also im weitesten Sinne SCC-Laufwerke. Und man kann hier auch solche Dienste nutzen, wie zum Beispiel, wenn man größere Datenmengen zu transferieren hat in die Amazon Cloud, kann man denen zum Beispiel auch Festplatten schicken und die werden dann wieder zurückgeschickt, wenn sie leer gesorgt wurden. Was wir uns jetzt mal angucken wollen, sind 3 Sachen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen gucken wir mal, dass wir das durchkriegen. Die Elastic Computing Cloud ist das Rechenzeitsystem, das RDS ist für die Datenbanksysteme und der S3 ist für Storage-Bereitstellung. Ja, Elastic Computing Cloud, das ist im Wesentlichen, ich kann VMs starten. Und das geht von ganz kleinen Mikroinstanzen bis zu richtig großen Dingern mit 8 Kernen und 70 GB Arbeitsspeicher. Und die kann man wirklich instantan starten. Also ich kann sagen, jetzt starten und dann ist die da. Ja? Also ohne, dass man irgendwie das vorher ankündigen muss oder sowas, einfach on demand. Und das Preismodell ist vor allen Dingen sehr interessant. Man zahlt pro Stunde, pro Betriebsstunde von dem Ganzen. Und das ist der Standardweg. Jetzt hat man hier die Möglichkeit, Resolved Instances zu machen. Das heißt, man kann hier hingehen und sagen, ich möchte gerne einen gewissen Betrag vorauszahlen. Ja? Und dafür werden die Kosten für die Betriebsstunde günstiger. Und jetzt überlegen wir mal, woher wir das kennen. Ja, das ist nämlich dasselbe wie beim Strom. Also es gibt da auch Modelle, wo man was vorauszahlt, einen festen Betrag und dafür wird die Kilowattstunde billiger. Genau das gleiche Konzept. Und was besonders interessant ist, aus meiner Sicht, sind die Spot-Instances. Bei Spot-Instances zahlt man den Marktpreis. Weil Amazon hat ja eine gewisse Überhangkapazität immer. Weil die müssen ja eine entsprechende Menge an Rechnern vorhalten und die Reste sozusagen, die gerade übrig sind, verkaufen die zum Marktpreis. Das heißt, der Preis ändert sich ständig. Und da kann man tatsächlich hingehen und kann sagen, sobald der Preis unter die Marke X fällt, startet die VMs und fangen an zu rechnen. Und wenn der Preis wieder über diese Marke steigt, dann fahr sie wieder runter und hör auf zu rechnen. Und so kann man seine Kosten optimieren. Da kommt so ein bisschen der Marketer raus aus Amazon. Ein weiteres sehr interessantes Modell ist die Paid Armies. Armies ist das VM-Image-Format von Amazon. Man kann bei Amazon auch Windows-VMs starten. Wie funktioniert das? Also wie werden da die Lizenzen abgerechnet und so weiter? Ganz einfach, pro Stunde. Eine Linux-Instanz kostet zum Beispiel 10 Cent und eine Windows-Instanz kostet 15 Cent. Diese 5 Cent extra ist die Lizenzgebühr pro Stunde für die Software, die da drin ist. Und das ist kein Modell, was nur für Windows-VMs geht, sondern das kann man selbst machen, selbst als Entwickler. Man kann hier hingehen und sagen, ich stelle jetzt eine VM zur Verfügung, wo schon eine Software drin läuft, wo die Leute benutzen können. Und da ist jetzt irgendein Dienst drin oder ein Applikationsserver oder irgendeine Datenbank oder sonst irgendwas. Und ich sage oder ich lege fest, ich tue diese Army, dieses Image hochladen und gebe das für die Community frei, kann jeder starten. Aber wenn jemand das startet, dann zahlt er bitte den Preis X, den er zahlt für die Amazon-Infrastruktur, plus einen von mir festgelegten Preis Y, den ich haben möchte, weil ich diese Army zur Verfügung stelle. Und das nutzen relativ viele Leute. Also zum Beispiel Red Hat bietet hier schon fertige JBoss Enterprise-Instanzen an, die man so bezahlt. Es gibt noch ein anderes Modell bei JBoss. Man kann auch beim Start dann eine Subscription-Nummer mitgeben und dann merkt oder kommuniziert das System dann halt mit dem JBoss-Infrastruktur, mit der Red Hat-Infrastruktur und sieht, okay, der hat eine bezahlte Infrastruktur, der hat eine bezahlte Subscription. Also es wird von vielen, vielen Leuten benutzt. Dieses System der Paid Armies. Und ist natürlich auch unter Umständen interessant, insbesondere für Leute, die irgendwelche Cloud-Software-as-a-Service-Dienste bereitstellen, aber nicht selbst die Infrastruktur vorhalten wollen. Ja, wie funktioniert das Ganze? Ja, man meldet sich bei EC2 an, man startet eine Instanz und ja, verbindet sich drauf. Und das versuchen wir jetzt mal. Und zwar bin ich jetzt hier bei Amazon. Ich logge mich da ein mit meinem ganz normalen Amazon-Account. Also ich muss da jetzt nichts Spezielles anlegen oder sowas. Geht mit meinem ganz normalen Amazon-Account und geht dann natürlich auch über meine ganz normale Amazon-Zahlweise. Also über Kreditkarte zum Beispiel. Auch ein kleineres Problem. Also ich weiß, dass die Deutsche Post AG zum Beispiel Amazon evaluiert hat als Cloud-Anbieter. Und deren größtes Problem war, dass die Deutsche Post AG da nicht mit Kreditkarte zahlen wollte. Ja. Die gesagt haben, wir sind ein großes Unternehmen, wir zahlen nicht mit Kreditkarte. Aber das ist ein wirkliches Problem, weil die sind da sehr fest in ihren Prozessen. Die sind da auch wenig flexibel. Ist wahrscheinlich auch eins der Erfolgsmodelle von dem Ganzen. Ja, ja, jetzt landen wir hier auf dem S3-Tab. Kann ich vielleicht auch gleich was zu S3 erzählen. S3 ist so eine Art Speicherdienst, wo ich Buckets anlegen kann. Buckets sind ja, quasi Folder, die einen eindeutigen Namen haben müssen in der gesamten Infrastruktur. Und da kann ich Daten reinlegen. Das Schöne an diesen Buckets ist, oder an diesem S3-System ist, es hat keine Maximalgröße. Ich kann hier so viele Daten reinpumpen, wie ich gerne möchte. Es gibt eine API dafür, die auf Basis von SOAP läuft. Mittlerweile gibt es super viele Tools, die man damit benutzen kann. Es gibt auch eine Linux-File-System-Integration, also einen UserFS-Treiber dafür, mit dem man das Ganze dann mounten kann. Und hier kann man einfach Daten ablegen, solange das Geld reicht. Also man zahlt hier so durchschnittlich, je nachdem, wo man das, in welche geografische Lokation man das legt, durchschnittlich 10 Cent pro Gigabyte pro Monat. Und die Lokation kann man hier oben auch wählen. Also wenn man hier ein Bucket anlegt, sehen wir dann gleich noch. So, das ist also im Wesentlichen einfach ein Storage-Dienst, ja, aber unbegrenzt an der Stelle. Und es gibt hier ein kleines Web-Frontend, aber normalerweise würde man das immer mit einem entsprechenden kleinen Toolkit benutzen. So, jetzt gehe ich mal auf EC2, das ist der VM-Dienst. Gucken wir mal, ob das Netz läuft. So. Ja. So, alles klar. Jetzt sehe ich hier, okay, ich habe 0 Running Instances. Jetzt kann ich hier eine Instanz starten. Und jetzt kann ich mir diese AMIs aussuchen, also diese VM-Images. Und kann hier sagen, okay, ich nehme mal hier die 64-Bit Amazon AMI. Kann aber auch hier runterscrollen, kann die andere nehmen, SUSE Enterprise Server und so weiter. Und unter diesen Community Armies hier rechts, ich will da nicht draufklicken, weil das dauert dann ein bisschen, bis er das lädt, die Liste, weil die ziemlich lang ist. Da sind halt diese bezahlten Armies drin, unter anderem. Ich nehme jetzt mal die 64-Bit-Version hier. Dann fragt er mich als nächstes, okay, wie viele möchte ich davon starten? 100? Nee, das lassen wir lieber. Und welche möchte ich damit starten? Und da gibt es halt die Wahl, wie groß soll die VM sein. Und das geht halt von Mikro, ja, die ist übrigens kostenlos, wenn man ein neuer Benutzer ist, kann man sich hier einfach kostenlos mal ausprobieren. Die hat einen Core und 600 Megabyte Speicher, bis hoch zu einer Instanz, die heißt High Memory Quadruple Extra Large. Ja, mit 8 Cores und 68 Gigabyte RAM. Und das machen wir jetzt einfach mal. Die kostet ungefähr $2 pro Stunde. So, jetzt kann ich hier noch sagen, die Availability Zone. Ich kann grundsätzlich wählen, wo möchte ich gerne das Ganze betrieben haben. US East, US West, Europa, das ist in Irland, es gibt in Singapur noch was und es gibt in Japan seit neuestem was. Da hat Amazon übrigens Werbung gemacht mit The Cloud Extends to Japan. War vielleicht nicht so clever, aber gut. So, jetzt kann ich hier die Instanz starten. Ich habe ja hier die Request Spot Instances. Da kann ich zum Beispiel jetzt eingeben, wie viel Maximalpreis möchte ich gerne ausgeben für die Instanz. Da sieht man auch, der Spotpreis ist im Moment deutlich günstiger, also 79 Cent als der Standardpreis. Und da kann ich halt sagen, okay, start mir das nur, wenn ein bestimmter Threshold unterboten ist. Aber ich mache das jetzt mal mit einer ganz normalen. Gehe dann hier drauf. Kann dann hier noch eine Kernel-ID einstellen, falls es da Kernels zu wählen gibt. Das lasse ich jetzt mal. Kann hier so Startdaten angeben. Das wäre zum Beispiel die Stelle, wo man so Subscription-Nummern oder Seriennummern eingibt. Und kann dann sagen, okay, weiter. Dann, das sind auch Daten, die beim Start übergeben werden. Dann kann ich hier sagen, Demo-Key. Ja, wir werden uns da wahrscheinlich, ich mache mal ein neues Key Pair. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Na, gucken wir mal. Demo Key 2. Create and download your Key Pair. So. Dann habe ich hier die Demo Security Group. In der Security Group stellt man zum Beispiel die Firewall-Einstellungen ein. Damit kann man einstellen, welche Ports nach außen offen sind. Das kann man dann auch global regeln. Also man kann mehrere VMs zu bestimmten Security Groups zuordnen. Die Security Group, wenn man die ändert, dann ändert sich das halt bei allen VMs, die gerade laufen. So, und jetzt bin ich hier. Und da wird nochmal eine Übersicht gegeben, was man da alles machen kann. Und jetzt sage ich starten. So. Und wie gesagt, ich habe Amazon vorher nicht Bescheid gesagt, dass ich da jetzt irgendwie komme und denen jetzt eine 8-Core-Maschine mit 70 GB RAM irgendwie mal anwerfen muss oder sowas, sondern ich habe jetzt einfach gesagt, ich brauche das jetzt einfach mal. Ja. Dann sieht man hier, da links läuft jetzt so ein Counter, so ein Fortschrittsding. Und das sollte jetzt dann gleich laufen und dann gucken wir mal, muss ich mal kurz das Mikro weglegen, Moment. Genau. Ich habe nur mal geguckt, wo der Key hingegangen ist. So, ja, jetzt haben wir es hier running und jetzt kann ich hier mit der rechten Maustaste mir das System Log angucken und so weiter. Interessant ist noch, wenn ich neue Platten hinzufüge, das geht über dieses EBS-System, da kann ich sagen, okay, ich möchte jetzt hier über die Volumes, ich möchte ein neues Volume machen, das mache ich jetzt mal nicht, dann kann ich sagen, ich möchte gerne 20 Terabyte Plattenplatz haben und dann poppt diese 20 Terabyte als SSI-Laufwerk Hotplug in dieser VM auf. Das heißt, wenn man da eingeloggt ist, kommt da plötzlich, oh, da wurde ein neues SSI-Device dazu gesteckt, kannst du hier Mountain F-Disk drauf machen und so weiter. Ja. Und das geht bis beliebige Größe quasi. So, jetzt mache ich mal hier Connect. Da sagt er, okay, nimm mal hier bitte das SSH. Ich mache mal kurz hier den Mikro nochmal weg. So, ich kann nicht hundertprozentig garantieren, dass es klappt, weil ich habe die Standard-Security-Group genommen und ich weiß nicht, ob der Port da offen ist, aber wir probieren es mal. Ach ja. Das mag er natürlich nicht. Und jetzt wird er wahrscheinlich beim Benutzernamen noch meckern. Genau. Also man darf sich hier nicht als Root einloggen, sondern man muss den sogenannten EC2-User benutzen. Das ist einfach eine Gegebenheit der VM. Das hat Amazon einfach so gemacht, weil die den Root-Zugang auf der SSHD-Ebene beschränkt haben. Warum komme ich jetzt hier nicht raus? Moment, ich muss nochmal weglegen. Eben bin ich aus dem WLAN rausgeflogen. Wollen wir nochmal reinkommen? Bin ich genau der schlechte Moment. Vor allen Dingen muss man dafür sorgen, dass die VM auch wieder gestoppt wird, sonst kostet sie halt $2 pro Stunde. Jetzt habe ich kein Kabel. Ja, warten wir mal ein paar Sekunden. Man kann diese VM dann nutzen und interessant ist noch die IP-Adressenzuordnung, das kann ich vielleicht noch gerade erzählen. Und zwar, das Ganze funktioniert mit sogenannten dynamischen IP-Adressen. Man kann sich bei Amazon IP-Adressen reservieren, die bekommt man dann fest zugeordnet zu seinem Account. Die kosten auch nur etwas, wenn sie nicht zu einer laufenden VM zugeordnet sind. Also damit wollen sie halt versuchen, dass möglichst wenig Leute sich IP-Adressen grabbeln. Das heißt, was man hier machen kann, ist, man kann sich eine IP-Adresse holen, solange die zu einer VM zugeordnet ist, ist die kostenlos. Wenn man die einfach nur rumliegen lässt, kostet die halt, glaube ich, 2 Cent pro Stunde oder so. Und diese IP-Adressen können dynamisch zu den VMs zugefügt werden. Das heißt, ich kann über das Webfrontend sagen, diese IP-Adresse ist jetzt diese VM. und ich kann über das Webfrontend sagen, und jetzt möchte ich gerne, dass diese IP-Adresse auf die andere VM läuft. Und das geht innerhalb von 10 Sekunden, die Umstellung. Und so kann man ziemlich schnell auch zum Beispiel zwischen Staging und Live-Systemen umschalten oder zwischen verschiedenen Versionen einer Applikation oder einer VM. Und vielleicht kommen wir doch nochmal rein. So ein bisschen schade, ausgerechnet jetzt, die ganze Zeit war es stabil. Gut, wir warten mal noch 2 Sekunden, ansonsten lassen wir das. Und ja, schade eigentlich. Aber gut, falls das jemand noch sehen möchte, ich bin auch noch eine Zeit lang da, am Tarentstand zum Beispiel. Und da kann ich das gerne nochmal vorführen. Ich kann auch noch ein paar weitere Dinge zeigen, die mit dem S3-System zu tun haben, zum Beispiel, wie das mit dem SSI-Laufwerk funktioniert. Das geht für das ein bisschen weit. Das Ganze ist ein sehr flexibles System. Man kann hier sehr viel machen mit der Amazon-Technologie. Allerdings muss man hier auch halt sehen, die ganze Steuerung geht über eine SOAP-Schnittstelle, alternativ über eine REST-Schnittstelle. Und das ist halt auch hochgradig proprietär. Das heißt, hier ist man halt auch ziemlich schnell, wenn man ein komplexes System macht, das VMs hoch und runter fährt, auf Amazon festgelegt. Was halt auch wieder eines der Probleme ist von den gesamten Cloud-Technologien. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Wie gesagt, wer noch weitere Infos haben möchte oder noch ein paar Vorführungen haben möchte, gerne bei uns am Stand. Jetzt auch gleich, bin da jetzt auch gleich. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Es ist auch, glaube ich, Mittagszeit. Ansonsten, Dankeschön.
Ja, das war der letzte Vortrag hier im Vormittagsprogramm. Jetzt ist erstmal eine Stunde Pause und dann geht es hier im Saal London weiter mit der Keynote.